Heute, am ersten Abend, werden wir jetzt gerade näher ein Interview haben mit zwei jungen Männern, nämlich mit dem Marco Schranz und mit dem David Wieland. Sie zwei haben ihr Leben gegenseitig investiert und haben entdeckt, wie sie das im Glauben weiterbringt. Und es natürlich allgemein im Leben eine Stütze ist. Und wir werden dann in eine Lobpreiszeit hineingehen und dann hören wir eine Predigt von Markus Bettler. Es ist ja eher, dass du die anderen sind von Adelboden hierher gekommen und du bist von Spiez zu uns gekommen. Schön, dass du da bist. Wir begrüßen ihn doch auch mit einem herzlichen Applaus. Er wird uns dann ins Thema ineinander investieren mit hineinnehmen. Und wir werden natürlich näher auch Zeit haben, die Botschaft oder das, was war, zu verstoffwechseln, werden in eine Lobpreis-Ministry-Zeit hineingehen, wo wir einfach vorher wegkommen. Und für heute Abend ist mir, oder für die Intensivtage, ist mir heute ein Bibelvers aufs Herz gelegt worden. Das steht in Hebräer 10, 24. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass das durch die Intensivtage passiert, dass ein Ansporn passiert. Ermahnen bedeutet, dass wir zum Guten, zum richtigen Weg angespornt werden. Und das soll passieren bei diesen Intensivtagen. Von innen gegen aussen. Und auch Gott will uns Gutes tun an diesen Intensivtagen. Da bin ich überzeugt. Und auch in den Lobpreiszeiten. In den Lobpreiszeiten bekommen wir, es hat mal ein weiser, älterer Mann hier vor der Gemeinde das gesehen. Also über die Pfingstjubel übrigens. Aber Lobpreis, ja, spielt ja keine Rolle. Einfach, einerseits gibt es Zuspruch für dich im Lobpreis, weil man Wahrheiten singt. Und andererseits tun wir Gott Lob und die Wahrheit über ihn aussprechen. Also es ist identitätsfördernd und er will uns begegnen und gleichzeitig loben wir ihn, weil er Gott ist. Und darin wollen wir jetzt einen Richtigen erwarten, dass er unter uns wirkt und einfach ihn gross machen, weil er Gott ist. Jetzt habe ich gesehen, wir machen noch ein Interview, ein bisschen Gnosch. Aber das wollen wir näher machen. Und jetzt gehen wir aber genau mit dieser gestlichen Haltung Wahrheiten von diesem Interview zulassen. Und ja, das ist es, Wahrheiten von diesem Interview zulassen. Und dann gehen wir aus dem raus und loben Gott. Genau. Und dann könnt ihr zwei, Marco und Dave, vorkommen. Jetzt hat er gerade Schwein gehabt. He? Das ist ja gut, das ist jetzt die Frage. Nein, super, können wir mit euch das Interview machen. Genau, wir geben diesen zwei Herren noch ein flottes Tischchen. Sehr gut, sehr gut. Super, danke Jonas. Ja, schön, dass ihr euch hier bereit erklärt, da etwas weiterzugeben aus eurem Leben, weil es ist so ein Thema, das ist nicht jetzt mega spektakulär, aber es bewirkt etwas und das ist cool, dass wir von euch ein bisschen hören. Ihr habt ja so eine Art Zweierschaftsbeziehung, jetzt wohnt ihr zusammen in einer Wege und eine Zeit lang musste er für das noch abmachen, weil er eben nicht in einer Wege zusammen hat gewohnt. Und ihr habt wie gemerkt, hey, das gegenseitig ineinander investieren, das bewirkt irgendetwas. Und zuerst einmal, wenn wir ein bisschen wissen, wer ihr seid, einfach kurz so ein bisschen, vielleicht Marco, kannst du sagen, wer bist du? Also Marco wissen wir jetzt einfach, den Nachnamen kannst du noch verraten, ja, den habe ich auch schon gesehen. Also, was sind so deine Leidenschaften im Leben?
Ja, hallo zusammen. Ja, meine Leidenschaften, ich bin sehr gerne ein bisschen draussen, tue gerne shooten. Sport machen. Ich koche sehr gerne kochen, vor allem auch für andere Leute. Und einfach ja, sie verwöhnen. Und ja, genau. Sonst tue ich gerne mit Kollegen etwas unternehmen, mit ihnen Zeit verbringen und auch in die Kollegen Zeit investieren, weil das etwas mega Schönes ist. Mhm.
Und jemand, ein Koch, der eure Freizeit gerne kocht, das kommt keine Frage mehr, du hast nur noch etwas, was mich irgendwo bei dir eine Leidenschaft bewegt. Du bist ein Koch, der im Beruf kocht und du kochst auch leidenschaftlich neben dem Beruf. Das ist so, wie ich dich erlebt habe. Und das ist, darum ist das, wirklich eine Leidenschaft. Genau, weil da ein paar so gelacht haben wegen Kochen. Das ist nicht nur ein Beruf, sondern das ist eine Lebensleidenschaft, wirklich.
Ja, genau. Ja.
Genau. Gut, Dave, bei dir Leidenschaften, wie sieht das aus?
Ja, ich habe eine grosse Leidenschaft für den Sport. Selber Sport machen, Sport schauen. Ich bin auch mega gerne in der Natur draußen, manchmal schon mit Merki zusammen. Und das, was du, Elva, so leidenschaftlich gerne essen tust, was du kochen tust, tust du nicht leidenschaftlich gerne natürlich essen. Ja, das hat das auf den Punkt gebracht.
Sehr gut, ja, muss ja jemand, also sonst ist es schade, oder? Also von dem her ist das eine gute Aufteilung. Ihr seid etwa so seit 13 Jahren so ein bisschen regelmässig miteinander unterwegs. Einerseits seid ihr als Freunde unterwegs und gleich auch so ein bisschen als, ihr habt das Wort gebraucht, als Weggefährte seid ihr unterwegs. Was verbindet euch beide so?
Ja, wir haben uns so zuerst mal so ein bisschen in der Schulzeit kennengelernt und haben dann viele Sachen zusammen gemacht. Und wir haben so gemerkt, ja, wir sind noch so ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge. Und natürlich auch durch den FC, durch das Fußballspielen miteinander, wo aber eine grosse Leidenschaft ist von uns beiden, hat sich die Freundschaft irgendwie weiterentwickelt. Genau, und ja, bis jetzt, bis wir dann eben zusammengezogen sind, in den Wegen. Genau, yes.
Ja, genau. Aber das war in der 7. Klasse so, dass wir aufeinander getroffen sind. Fußball, irgendwo Ausgang, wo man Sachen zusammen erlebt hat, aber dann wie auch in einer gemeinsamen Gruppe von Kollegen, wo wir das dann ein bisschen von der anderen Seite kennengelernt haben. Und dort, ja, sind wir irgendwie aneinander gewachsen und ich habe schnell irgendwie gemerkt, ja, wir wollen sicher mal in einen Weg zusammen. Und ja, hier sind wir.
Hier seid ihr und wohnt eure Wege. Genau, das vierte Hoch, oder? Zwölf?
Ja, das vierte Hoch.
Das vierte, okay. Genau. Und es hat eine Zeit gegeben, da seid ihr recht intensiv miteinander unterwegs gewesen und habt gegenseitig in euer Leben investiert. Und von was ist so ein bisschen euer gemeinsam unterwegs oder das ineinander investieren prägt? Oder was ist euch wichtig in diesem ineinander investieren?
Ja, jetzt in diesen zwei Jahren, die wir jetzt erwägen sind, hat es so ein bisschen nachgeladen. Dort ist mehr so, hey, ja, ich brauche etwas, kannst du mir helfen? Wo wir aufeinander zugehen, miteinander Zeit verbringen. Aber vorher ist es wirklich einfach so, krasse Regelmäßigkeit gsi, wo wir wirklich nacheinander uns ausgeschreckt haben und nachher gefragt haben, wie es dem anderen geht. Wo das er steht, wir haben zugelassen und einfach halt, ja, mitverfolgt, wo das der andere dran ist, was das ihm bearbeitet, sei es im Glauben, sei es im Beruf. Ja.
Yes, und einfach wirklich auch, wir sind wirklich offen. Also Offenheit war sehr wichtig, Ehrlichkeit auch. Das heisst aber auch, dass wir intime Sachen angesprochen haben, was manchmal nicht so einfach war, weil es halt einfach, weil man sich so angreifbar macht. Und das hat aber dann irgendwie auch mega, mega etwas gebracht. Was auch wichtig ist, dass wir einfach Gott auch ins Zentrum gestellt haben. Genau.
Ich glaube, die Blütezeit von Freundschaft, nicht, dass die vorbei ist, die ist immer noch da, aber wenn ich so muss, ja, herausfinden oder erklären, wenn, dass wir wirklich so am tiefsten Punkt waren, es war so während der Covid-Phase. Dort haben wir wirklich täglich abgemacht, man nicht soll, aber wir haben jemanden gebraucht, wo man mit dem einfach durchs Leben gehen konnte. Und dort haben wir wirklich einfach zusammen gebetet, wir haben wirklich zusammen stille Zeit gemacht, wo wir wirklich einfach Gott ins Zentrum von Freundschaft gestellt haben. Und dort ist es irgendwie so zu ermahnen und gleichzeitig ermutigen Prinzip mega wichtig geworden. Wo wir wirklich einfach halt ja einem anderen auch gesehen haben, hey, du hast einen Bock geschossen, das war nicht gut gewesen. Aber ja, gleichzeitig hat er den anderen wirklich ermutigt, hey, weiterzugehen und der Wahrheit auf den Grund gehen.
Eine Zeit lang haben wir jeden Morgen einander angerufen. Ja, ist irgendwie, hätte ich nie gedacht, dass ich das mal mache. Jeden Morgen meinem besten Freund anrufen. Aber es hat es wirklich auch gebracht. Also, es waren einfach manchmal so Schritte, wo man vielleicht auch so denkt, ja, das würde ich nie machen. Aber es hat dann wirklich auch Frucht gebracht. Mhm. Genau.
Mir ist im Vorfeld noch ein David und Jonathan in den Sinn gekommen. Und ich habe mich mit ihnen zwei auseinandergesetzt. Und dort wird geschrieben, ihre Freundschaft war auf die Hingabe an Gott gegründet. Und das hat mir so etwas Schönes gedacht. Oder ja, etwas Wunderbares, wenn man solche Freundschaften kann pflegen kann. Was hat euch jetzt, so, vielleicht auch rückblickend auf die intensivere Phase, was hat euch so die Zweierschaftsbeziehung, das ineinander investieren, was hat euch das gebracht oder was hat das für Auswirkungen gehabt?
Bei mir ist es einfach erstens eine wunderbare Freundschaft ist entstanden, wo ich dankbar bin, wo es ein riesiges Privileg ist, dass ich so einen Kollegen habe. Man hat meistens viele Kollegen, viele Freunde, aber das ist meistens vielleicht nicht gerade so mega intensiv, wie ich es jetzt mit Dave habe. Und da bin ich einfach mal sehr dankbar und das schätze ich sehr. Und
ich bin auch sehr dankbar. ich habe gemerkt, mir hat es einerseits als Empfänger vom Investieren hat's mir gut getan. Und zwar in dieser Hinsicht, halt wirklich, dass du motiviert wirst. Dass du wie so eigentlich einen Wegweiser im Leben hast, der dir immer wieder so ein bisschen, zeigt, woher das geht, der dich in richtiger Bahn behaltet. Aber als der Ermutiger, als der Ermahner, glaube ich, ist es irgendwie auch halt irgendwo eine Berufung, die wir haben. Wir sind geschaffen für die Gemeinschaft, geschaffen, um ineinander zu investieren. Und dort gibt es eben einfach Erfüllung, glaube ich.
Und wir sind näher an Gottes Herz gekommen. Und das ist, glaube ich, etwas Schönes, wenn man das durch eben ineinander investieren kann. Irgendwie, wenn man dann sieht, dass man auch im Glauben wachsen tut, dass man Durchbrüche erzielen tut. In Sachen, die man Mühe hat, das ist etwas sehr Schönes.
Genau, etwas, was durch das Ineinander investieren auch passieren kann, bei einer Freundschaft, die auch auf die Hingabe Gott ausgerichtet ist. Jetzt habt ihr vielleicht sonst noch irgendetwas, und ihr sagt, hey, das möchte ich zu diesem Thema jetzt noch den Leuten weitergeben. Dann habt ihr jetzt noch Gelegenheit dazu und er wird euch das Mic entzogen.
Ja, gut Ding will Weile haben. Also, es ist, investieren ist ein Investment, wo man persönlich halt wirklich eingeht. Und ich fühle mich vielleicht nicht immer wirklich so, als möchte ich jetzt in Märkte investieren. Aber ich weiss, es kommt nicht auf mich drauf an. Manchmal braucht er es. Und dann ist es vielleicht auch etwas, was man von Natur aus machen sollte.
Ja, und ich glaube auch, es ist wirklich mega, mega wichtig, dass man auch so Freunde, Freundinnen hat, wo man einfach alles erzählen kann. Heutzutage in einer meistens eben so egoistischen Welt ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man dann einfach auch jemanden kann haben kann, wo man einfach seine Gefühle kann offenbaren kann. Und wenn ihr so Freundschaften habt, habt Sorge zu diesen Freundschaften, die ging um investieren, weil es lohnt sich.
Hey, danke euch vielmals, dass ihr uns da mit reingenommen habt. Herzlichen Applaus euch. Ja, jetzt ist die Zeit, wo wir in Worship, in Lobpreis reingehen und lasst uns doch miteinander aufstehen. Und wenn wir reinkommen in die Gegenwart Gottes, er ist schon da. Wir sind jetzt eingestiegen, vielleicht so ein mit dem ineinander investieren, gewissen seelsorgerlichen, gleich glaubenswachstümlichen glaubenswachstümlichen Prozess, wo wir dort wie jetzt sind mit reingenommen worden und dann werden wir dann noch auch noch über Jüngerschaftliches ineinander investieren gehören von Markus Petru. Jetzt wollen wir doch reingehen.
Nochmal ein bisschen herausfordernd oder so. Es ist nicht ging einfach. Aber das heisst, ineinander investieren im engsten Kreis der Familie, das ist die grösste Herausforderung eigentlich. Und wenn es dort funktioniert, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Und ich möchte euch hier eine Beziehungsebene zeigen, die wir haben. Das eine ist ja das, jetzt einmal die vier Ebenen, Mentor, das kann aber auch Eltern sein, geistlicher Vater sein. Und irgendwo haben wir ja jemanden, der uns investiert hat. Und nachher haben wir gehört, Zweierschaft, Freunde. Ich habe eine Beziehung, eine Freundschaft, die Spiez schon seit über 30 Jahren. Ein guter Freund, den ich austausche, so wie ihr da auch so. Und nachher die Beziehungspflege, dann Partner oder Partnerin, Ehepartner und nachher in die Jünger oder eben Familie oder eben VIPs. VIPs sind Menschen, die Jesus nicht kennen, very important person. Und weißt du, ein Christ ist eigentlich erst richtig gesund, wenn er diese Beziehungsebene lebt. Du kannst als Single, kannst ja irgendwie auch eine Zweierschaft haben. So. Aber jede Beziehungsebene ist anders. Ich gehe ja anders um mit meinem geistlichen Vater oder meinem geistlichen Leiter, als mit meinen Kindern umgehen. Und jetzt, wenn wir das hier miteinander so ein bisschen anschauen, die Beziehungsebene, zum Beispiel, wer hat in dein Leben vor allem investiert? Wer ist so ein bisschen dein geistlicher Vater? Also bei mir waren es natürlich meine Eltern, die sehr in mich investiert. Und meine Mutter lebt noch, die ist schon 96 und die gibt noch voll Gas für den Herrn. Das ist wirklich schön. Das ist wirklich, die ist noch voll parat. Wenn du jetzt überlegst, wer hat in mich investiert? Wer hat mir geistlich vor allem investiert? Oder wer ist so ein mein Vorbild? In wer investiert in mich geistlich? Wenn wir jetzt so ein bisschen miteinander zwei, drei austauschen über die verschiedenen Ebenen, wer investiert in mich? Oder in wer investiere ich? Und wer ist so ein bisschen die Zweierschaft, die ich habe? Partner ist relativ klar. Da muss man, glaube ich, nicht gross überlegen. Irgendjemand ist ja das. Irgendjemand ist mir verheiratet und so. Wenn du das nicht weißt, musst du schon noch klären. Oder du niemand hast oder so. Aber jetzt die andere Ebene. Können wir mal das zweite und dritte miteinander kurz austauschen? Wie erleben wir die Beziehungen? Wie erlebe ich mein Glaubensleben mit dem, was in mich investiert, wie in die Zweierschaft. Es geht jetzt um Glaubensebene. Weißt, wie können wir zusammen beten? Wie können wir zusammen Bibel lesen? Oder wie können wir zusammen miteinander den Glauben weitergeben? Wie erleben wir die Glaubensebene? Versteht ihr, das ist anspruchsvoll. Eigentlich das Anspruchsvollste ist Christ sein. Verstehst du? Das ist gar nicht so einfach. Und jetzt können wir mal mit dem Zweierstritt miteinander austauschen. Wie erlebe ich das? Jetzt habe ich euch total überfordert. Jetzt seid ihr denkt, heute Abend komme ich hören, dann muss ich gar nichts machen. Und jetzt fängt das schon so an. Aber jetzt heute mal zwei Schritte miteinander austauschen. Wer ist das? Wer ist die Zweierschaft? Wo habe ich die besten Beziehungen, Freundschaft? In wer investiere ich? Und wer investiert in mich? Auf los geht's los. Jetzt könnt ihr miteinander austauschen. Wow. So schön. Da könnten wir jetzt so lange miteinander weiterfahren. Aber gell, das hat doch irgendwie jetzt auch befruchtet, gell, wenn man miteinander austauscht und merkt, dass sie Freunde, weil es gerade mit Küsse zusammen war und so, weißt du, dass sie Freunde, die immer ermutigen und so. Was ich jetzt euch möchte ermutigen, schreibt doch einmal dieser Person ein Dankebrief, das vor allem in euch investiert hat. Das mache ich zum Beispiel zwischen meiner Mutter, dass sie für mich investiert hat. Aber ich habe Glaubensväter und Glaubensmütter. Wenn ich zwischendrin schreibe, merci vielmal hast du in mein Leben investiert. Weißt du was? Dankbarkeit geistlichen Vätern gegenüber, geistlichen Müttern gegenüber, ist extrem stark. Darf ich euch herausfordern, dass ihr bis am 1. April, ist kein Scherz, bis dann irgendein Danke oder auch das Telefon, die macht ihr irgendetwas, merci vielmal hast du in mein Leben investiert. Weißt du, was da passiert? Etwas in deinem Glaubensleben, wenn du das machst. Dann werden auch andere dir Danke sagen. Meine Kinder kommen immer wieder zu mir und sagen, merci Papi, dass du so in mein Leben investiert hast. Jetzt ist gerade einer von meinen Söhnen, der ist im Moment im Alpha Life Kurs eine Gruppe am Leiten. Und jetzt ist er letzte Dienstag hat er nicht kommen können. Und dann konnte ich ihn leiten. Und dann habe ich gefragt, wie erlebt ihr mein Sohnemann so? Und dann hat er gesagt, er ist ein ganz cooler Typ. Er ist ganz offen. Und dann habe ich gesagt, was erzählt er so? Und er sagt, ja, weißt du, im Teenageralter bin ich manchmal schon ganz schwierig gewesen. Und wenn ich dann ganz schwierig war, hat mein Vater für mich eine Gebetsnacht eingesetzt. Ich sagte, ja, das habe ich. Aber wir sind ja dankbar, dass wir das gemacht haben, Gebetsnacht eingesetzt. Das ist jetzt einmal die Ebene, aber vergiss es nicht, du brauchst gesunde Beziehungen. Und das ist das, was ich hier auch spüre in dieser Kirche. Das merkst du sofort, wenn du neu mehr reinkommst, wenn eine 3-Generationen-Gemeinde ist. Und du merkst, da hat es geistliche Väter, da hat es geistliche Mütter und Kinder und Grosskinder und so. Es ist zusammen eine Familie. So ist Kirche, verstehst du? Und wenn das über Generationen weitergeht, hat es einen ungeheuren Wert. Und ihr habt hier einen immensen Schatz. Schau, im Moment erlebe ich ja, dass sehr viele Leute zum Glauben finden. Aber es gibt so viele traurige Sachen. Wie viele sind ganz allein aufgewachsen. Weißt, zum Teil wissen wir nicht mal recht, ja, wer ist Vater und Mutter, oder ist Mutter abwesend gewesen, Vater sowieso nicht da und so weiter. Eine Kirche, wo das gesund ist, ist die Oase für eine verlorene Welt. Und das seid ihr. Und darum kommen wir zum nächsten, was ich hier möchte erwähnen. Das ist nämlich der ganze Jüngerschaftsprozess. Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 19, so geht nun hin und mache zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Das kennen wir ja schon alle zusammen. Aber weißt du, ist ein Unterschied, ob du es kennst im Kopf oder ob du es lebst? Das Leben ist eigentlich hardcore. Dass wir Menschen für Jesus gewinnen, nachher sie im Glauben festigen, nachher sie trainieren und sie senden, dass sie wieder zu Jüngern machen. Das ist Knochenarbeit. Und das kommt auch nicht von selber. Wir haben nachher etwas entwickelt, Spiez, weil ich habe folgendes Massen gemerkt. Ich habe ja ständig Leute zu Jesus geführt. Ich habe mit 6 Personen angefangen, Spiez. Als ich auf Spiez kam, ganz frisch. Aber schon in der ersten Woche sind 8 Leute zum Glauben gekommen. Und nachher sind immer wieder Leute zum Glauben gekommen. Dann habe ich gemerkt, dass meine Kleingruppe relativ schnell 20, 30 Leute hatte. Und ich nicht gewusst, wie löse ich das? Und ich musste einen Weg finden, wie kann ich überhaupt Menschen zu Jünger machen, die wieder zu Jünger machen, wie kann ich diesen Bibelvers überhaupt lesen oder ausleben. Und dann haben wir Folgendes gemacht, also ein Kreiszeichen von Gewinnen, Festigen, Trainieren, Senden. Das heisst, wir müssen dann Folgendes entwickeln. Wie können wir Leute lernen, dass sie Menschen für Jesus gewinnen? Und dann habe ich das als Gewinnen-Heftchen entwickelt, da zum Beispiel wie kann man Menschen für Jesus gewinnen. Das ist zum Beispiel eine VIP-Liste, wie ist zum Beispiel Very Important Person, das sind Menschen, die Jesus nicht kennen, und nachher die auf eine Liste nehmen. Ich habe zum Beispiel in meinem Handy um die 100 VIPs, wo ich einfach ging, um mich für sie beten, dass sie zum Glauben finden und so. Und dann können wir dann mit zum Glauben. Und jetzt kann man nachher schauen, die auf eine Liste zu nehmen, nachher ist, dass man das überhaupt hat. Das nächste ist für die beten. Und dann, wie kann ich die Freundschaft pflegen, dass die offen werden für Jesus und so weiter. Dann geht man durch, bis dass sie nachher Jesus lernen kennen und so. Das ist das Erste, das Gewinnen. Und wir haben bei uns immer im Januar den Alpha Life Kurs. Und wir haben den schon seit 25 Jahren. Kennt ihr den Alpha Life Kurs, gell? Das ist hier bekannt. He? Das ist einfach ein Kurs, wie man Jesus persönlich kennenlernen kann. Und den haben wir seit 25 Jahren. Und meistens haben wir so am Anfang so 30 bis 40 Leute gehabt, und dann 50 bis 60 Leute, oder im Moment haben wir einen Kurs mit 100 Leuten. Es hat einfach ging ein bisschen zugenommen mit Leuten, die offen sind für den Glauben und dass man die zuerst einmal zu Jesus führt. Und jetzt in diesem Alpha-Life-Kurs in meiner Gruppe, das ist also wirklich, das ist sehr spannend, einer, der aus dem Gefängnis kommt und ist frei geworden von Drogen, von Alkohol und von verschiedenen Süchten, und der ist jetzt gerade frisch da. Und jetzt hat er da die letzten zwei, drei Mal hat er so schlechte Laune gehabt, hat gesehen, alles ist scheiße und so. Dann habe ich ein bisschen müssen ermahnen, hat gesagt, nein, das ist nicht so. Etwas ist, gibt es, was gut ist. Das einzige Gute ist in der Woche das Nachtessen im Alpha-Life-Kurs. Dann sieht das doch auch noch schön. Dann ist einer, der ist, ja, auch im Gefängnis gewesen und so. Anyway. Jetzt sind ein paar schon zum Glauben gekommen, andere noch nicht. Und jetzt helfen die einander schon ein bisschen, helfen, die frisch zum Glauben kommen und die noch nicht zum Glauben kommen und so. Und in diesem Alpha-Life-Kurs gibt es dann so ein Begegnungswochenende, das wir machen. Das sind wir jetzt gerade nächstes Wochenende. Und dort geht es so ein bisschen darum, weißt du, wenn jemand zu Jesus findet, machen wir ziemlich eine gründliche Sache. Dann haben wir zuerst zum Beispiel, wie kann ich die Liebe von diesem Gott empfangen, vom verlorenen Sohn, wie kann ich allen Leuten vergeben und so. Und nachher haben wir eine Durchbruchliste, das ist eine Sündenliste mit 300 modernen Sünden anhand der 10 Gebote. Dann sehen die zuerst einmal, dass sie trostlos sie Sünder sind. Dann gehen sie nachher durch, Sünden bekennen und so weiter, dann innere Heilung und Befreiung und dann Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und nachdem laufen die wie junge Rehli und merken, wow, wow, mit dem Heiligen Geist laufen, das ist super. Das gehört zum Gewinnenprozess hier. Und jetzt, nach dem Gewinnenprozess, geht die Gruppe gerade weiter. Weil die Leute, die zum Glauben sind, die muss man dann weiter lehren, wie tut man überhaupt beten, Bibel lesen und so. Das ist der festige Kurs. Dann gibt es dann ganz an Zeit gemacht, zuerst meine neue Identität in Christus, dass ich weiss, wer ich in Christus bin. Aber nachher auch den Leuten helfen, wie die Bibel lesen. Gell, die allermeisten haben noch nie eine Bibel in der Hand gehabt. Meine Sättige, die wissen nicht, was es für ein Buch ist. Meine sogar Sättige, die kommen her, die noch nie den Namen Jesus gehört. Die hören das zuerst mal. Man glaubt es gar nicht, dass es so eine kirchliche Gesellschaft gibt, wie wir heute haben. Dann müssen wir mal in diesem Buch schauen, was gibt es da. Dann gibt man einen Blick über die Bibel und so weiter. Dann tut man lernen, wie man beten. Jetzt das letzte Mal in meiner Gruppe habe ich gesagt, so, jetzt tun wir mal beten und so. Und nachher hat einer angefangen, einfach so berichten, wie wir da zusammen berichten. Und sie sagt, ah, du bist nur ein cooler Gott und so. Und ja, danke, dass wir heute das Gute hatten und so. Und nachher, irgendwann ist er nicht mehr weitergefahren und gesagt, ist es das Amen? Ah, sieht man da Amen am Schluss, okay. Aber er hat die Augen offen gehabt, so geredet wie mir, oder andere hat auch weiter geredet und so, und dann haben wir lernen, wie man dann anfängt beten und so. Aber es ist spannend, weißt du, dass Leute überhaupt lernen beten. Aber da muss man ein bisschen helfen. Nachher mit dem Bibel lesen, nachher überhaupt das Böse überwinden und so weiter. Und das ist das Festige, wo nachher etwas gibt. Und aus dem heraus gibt es nachher in einem halben Jahr, im Sommer, gibt es nachher eine neue Kleingruppe aus denen, die im Januar angefangen. Und dann gehen die miteinander die Kleingruppe durch bis im Sommer. Aber zum Beispiel, weil ich selber relativ viele VIPs habe, jetzt zum Beispiel gerade vor drei Jahren habe ich, etwa 8 Simmentaler gehabt, die ich kennt habe, wo all zusammen noch nicht zum Glauben kamen, aber ungefähr so ein bisschen. Einer war ein Schlagzeuger, den ich noch von der Erstätte, von der Musikgesellschaft kennt. Und einer war ein Unternehmer, der andere war auch ein Unternehmer. Und der andere war ein Bauer und so weiter. Die habe ich alle kennt. Und nachher habe ich die eingeladen in meine Gruppe. Und dann hatte ich einen Co-Leiter. Der Co-Leiter ist ein Jahr vorher zum Glauben gekommen. Ich sagte, du kannst der Co-Leiter sein, du kannst dann die Gruppe übernehmen. Dann, als die 8 Mann einander gesehen haben, die einander ja nachher alle kennen. Ich sagte, was, du bist auch da? Was, du, die von dir hätte ich nicht gedacht, du bist auch da, ah, du bist auch da. Dann der Erste, der da mein Co-Leiter war, war ein Unternehmer, hat einmal einen Konkurs gemacht im Simmental und alle anderen geschädigt. Dann hat er gesagt, als Erstes, sorry, es tut mir leid. Ich habe euch alle geschädigt, ich habe Jesus kennengelernt und es tut mir leid, dass ich euch alle geschädigt habe, könnt ihr mir vergeben. Dann ist es weitergegangen, die alle zusammen einfach bekennen und sagen, schau, ich bin auch nicht ein ganz sauberer Mensch, das tut mir auch leid. Dann die alle einander verzählt, Sünden bekennt und am ersten Abend, zack, jeder das Leben auf den Tisch gelegt. Dann ist das so eine verschworene Gruppe geworden. Und jetzt nachdem hat der Unternehmer, der die anderen geschädigt, ist jetzt der Gruppenleiter und die kommen jede Woche zusammen. Das ist 2 Jahre her, seit dieser Gruppe. Und jetzt sind die miteinander zusammen. Und das ist eine ganz gute Gruppe, die jetzt selber wieder Menschen zu Jesus führt und wieder zu Jünger macht. Schaut, das Entscheidende ist, dass die zum Glauben finden, möglichst schnell nachher trainiert werden. Wir haben ein Training für Männer. Das ist Hardcore. Und nachher das für die Frauen ist ein bisschen Wellness und so. Das Frauen brauchen etwas anderes. Und meine Frau macht das Training für die Frauen und ich für die Männer. Das sind dann drei Samstage, die wir dann im dritten Quartal machen. Und nachdem kommt der Sendekurs, das ist ein Kleingruppenleiterkurs, wie wir wieder eine Kleingruppe leiten können. Weil wir brauchen eben so viele Leute, die kommen am Anfang des Kurses, brauchen wir genug Kleingruppenleiter. Und jetzt haben wir in den letzten paar Jahren haben wir über 20 Kleingruppen neu angefangen. Mit Leuten, die vor ein paar Jahren noch gar nicht Christ waren. Meistens nach einem Jahr, zwei, wird einer, der zum Glauben kommt, schon bereits Kleingruppenleiter. Sonst ginge es ja gar nicht. Weißt, wir müssen die zum Glauben finden, möglichst schnell trainieren, dass sie Kleingruppenleiter werden. Und dann sagen wir, du, im nächsten Jahr kannst du Co-Leiter sein. Jetzt zum Beispiel schaut einer, der frisch in die Kirche gekommen ist. Er sieht, du kannst damit Co-Leiter sein. Aber es ist einer, der sehr wenig redet. Also der redet fast nichts. Aber jetzt bin ich schon zwei, drei Mal in der Gruppe gewesen, und er war einzig Leiter gewesen, und jetzt musste er reden. Und jetzt habe ich gesehen, dass sie super war. Und ich dachte, Pütis Mütti, wie kommt das? Aber weißt, man kann nie sagen, das geht nicht, sondern Gott kann alles brauchen. Weißt, er kann jeder brauchen. Und bei Sättigen, wo man denkt, das gibt gar nichts daraus, kann Gott brauchen. Und wir haben heute Kleingruppen, weil die natürlich schon alle frisch zum Glauben sind gekommen, wissen sie alle zusammen, wir kochen mit dem gleichen Wasser und die sind alle zusammen miteinander zusammen unterwegs. Und weil sie schon zusammen unterwegs sind, kommen sie auch zusammen in den Gottesdienst und sitzen dann miteinander im Bistro und dann tun sie einander selber korrigieren. Dann sagen sie, was tust du am Begegnungswochenende das Rauchen abgelegt? Warum tust du jetzt immer noch Rauchen? Dann tun sie sich selber korrigieren und muss gar nicht. Oder zum Beispiel, du lebst mit deiner Bibel immer noch zusammen. Haben wir doch gesehen, wir hören dann mit dem da auf und so. Und das machen sie selber, weil das ist ja Sündenliste gesehen. Und dann muss nicht der Pastor alles zusammen machen, sondern das passiert innerhalb von Kleingruppen, dass sie einander korrigieren. Das ist viel einfacher, als wenn der Pastor ging oder der Schulmeister ist. Dann muss ich gar nicht, das machen sie selber. Das hilft, dann gehen sie nicht so durch den ganzen Prozess. Und so merke ich nicht, dass Jüngerschaft passiert. Und schau, eine Gemeinde ist eigentlich nur so stark, wie du Jünger hast, weißt, wo Leute in Nachfolge leben mit Jesus. Und was ich festgestellt habe, wenn Leute in andere investieren, dann wachsen sie. Du wachst mehr, wenn du die Predigt umsetzen musst, als wenn du Zuhörer bist und denkst, es war eine gute Predigt, es war zu lang, langweilig oder so. Das bringt dir nicht so viel. Aber unsere Leute, die müssen in der Predigt sein und sagen, in meiner Kleingruppe muss ich das anschauen am Mittwoch, dann muss ich jetzt gerade aufschreiben, was tue ich mit ihnen durchnehmen. Weil wir die Predigt reflektieren in der Kleingruppe. Und dann müssen die schon selber, die hören ganz anders zur Predigt, weißt du? Die machen, okay, am Mittwoch, wenn ich meine Kleingruppe habe, dann muss ich dann parat sein, dass ich dann etwas weitergeben kann. Und wenn sie es dann weitergeben, das gibt eine riesige Veränderung. Schau, bei meiner Frau war es so, dass ja, das Urs war eigentlich ziemlich still. Wir sind nicht müssen reden, öffentlich sowieso nicht und so. Und ganz ein gäbiges, braves, ja. Aber nachher, als er anfing, Menschen zu Jesus zu führen, hat das ganz anders ausgesehen. Sind wir nach dem Gottesdienst, haben wir gefragt, Gott, wo gibt es jemanden, der offen ist, Spiez für den Glauben? Hat uns Gott gesagt, am Spiezberg hin ist eine Frau mit einem weißen Oberteil, am Rebberg hin sitzt auf einem Bänkchen und geht zu der. Dann sind wir gegangen und dort war eine. Und dann meine Frau hat die zu Jesus geführt. Und nachher ist sie im Gottesdienst nicht mehr vorne neben dem Pastor gesessen, sondern mit dieser Frau zuhinterst hinter. Und nachher hat sie zu der geschaut, hat die begleitet, gefestigt, trainiert. Und jetzt ist sie selber ein bisschen Gruppenleiterin. Und meine Frau hat ganz andere Rolle. Heute ist sie wie Mutter von diesen Leuten, die sie zu Jesus geführt hat. Und schau, du selber geistliche Mutter oder geistlicher Vater wirst, ist es ganz anders im Gottesdienst zu sein. Das ist wie ganz ein ganz anderes Leben. Wenn du merkst, ich trage Verantwortung für Leute. Und das ist wie ein anderes Leben. Ich tue Menschen lehren, alles zu halten, was Jesus uns auftragen hat. Und jetzt im 2. Timotheus 2,2 heißt und was du von mir gehört hast, durch viele Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Schau, eigentlich weiss schon jeder von uns zu viel vom Glauben. Mit weniger ginge so. Weil die draussen, die wissen gar nicht. Wirklich. Und das anfangen, anderen weiterzugeben, ist so ein Geschenk. Und was ich glaube, wir laufen von einer Erweckung zu und die hat schon ein bisschen angefangen. Und jetzt braucht es jeder. Es braucht jeder von euch. Es braucht jeder. Es braucht jeder. Und darum, wenn wir Leute anleiten können, dass die wieder andere anleiten, dann können wir das jüngerschaftliche Leben. Und ich glaube, diese Gemeinde ist eine von denen, die sich multiplizieren wird. Wo jeder wird anfangen, in andere investieren. Ich weiß nicht, warum das der Moment so ist, aber wir erleben den Moment so, dass Sonntag für Sonntag kommen Leute zum Glauben. Unter der Woche melden sich Leute und so. Es hat sich einfach ein bisschen umgeredet, dass Gott bei uns Wunder macht, dass Leute geheilt werden, befreit werden. Dann rufen die Leute an und sagen, ich brauche die Heilung, kann ich mal vorbeikommen? Und erleben so viel Heilung und Befreiungen, dass das irgendwie umgeredet hat. Und so kommen jede Woche mehrere Leute zum Glauben. Und spätestens weiss man sowieso, dass zum Beispiel, manchmal sind Mächte vor Feisternis, die ganzen esoterischen Sachen, ich kann dir sagen, das ist ein fertiger Seich. Das Zeug macht sich selbstständig und die Leute gehen kaputt in diesem esoterischen Mist. Gerade jemand angerufen aus dem Neumatt-Quartier, oh nein, aus dem Oberen Bahnhof-Quartier, und gesagt, du, bei uns kommt der Grossvater immer wieder vorbei. Er hat Exit gemacht vor 2 Jahren und jetzt jede Nacht kommt er vorbei, bei uns beiden zusammen. Und ich habe gehört, dass ihr das verräumen könnt. Wir haben da schon Haufen probiert auszuräuchern, das nützt alles nicht. Dann sind wir hergegangen und die beiden zu Jesus geführt und dann war es augenblicklich fertig. Jetzt gerade habe ich vor letzte Woche jemanden zu Jesus führen und jetzt gerade Freitag im Spital war, bin ich vorhin noch heute hergegangen und hat sie gesagt, weißt du, was bei mir kommt jetzt vom Freund, der verstorbene Grossvater vorbei, jede Nacht. Dann habe ich für sie gebeten und gesagt, weißt du, was das die letzte Nacht war, weil Jesus befreit. Dann gibt es so viele Sachen. Und weißt du, was die Autorität hast du? Die ist in dir, in jedem von ihnen. Und ich bin überzeugt, es braucht in nächster Zeit jeder von euch. Jeder von euch. Wir hatten eine Bauernkonferenz bei uns in Spiez. Und nachher habe ich dort gepredigt. Und die Bauern haben das dann weitergegeben, den Link auf YouTube. Und seitdem geht das ab wie Post. Den Link weitergeben zu Leuten. Wir Leute auf den Bauernhöfen, es gibt riesige Probleme auf Bauernhöfen, das kannst du dir fast nicht vorstellen. Ich war in einem Betrieb, die so viel mit Esoterischen gemacht, das ist so schlimm. Also Tiere werden krank der Reihe nach und haben jetzt ein Virus bekommen. Und der Virus, der geht irgendwie zerfressen in die Lunge der Tiere und nachher geht er auf das Land und vom Land geht er wieder ins Tier und rundum und die Tiere können nichts machen und so weiter. Aber weißt du was? Jesus kann verändern. Und dann sind wir dort hergegangen und gebetet. Er hat schon mehrere Hüftoperationen, kannst nur noch einen Krüppel. Dann sind wir hergekommen, dann ist Jesus reingekommen, hat es so eine Veränderung gegeben dort auf diesem Bauernhof. Und wir sind überzeugt, wir sind in der Zeit der Apostelgeschichte, wo uns Gott solche Autoritäten gegeben hat. Oder gerade im Emmental hat man auch angerufen, einer gesagt, schau bei uns, da sterben die Tiere in der Reihe an, auf diesem Lager. Wir haben schon alles gemacht, aber die sterben in der Reihe an. Und nachher haben wir noch ungefähr. Und diesmal bin ich da vor der Holzspaltmaschine und plötzlich hat mir so eine dämonische Macht gegriffen. Bin ich weiter hinterher gespickt worden, bin ich am Boden gelegen, bewusstlos, ins Spital müssen, muss ich nichts gefunden und so weiter. Und so Dämonen gesehen und alles Mögliche. Dann sind wir auf den Hof gegangen, da hat vorher einen Selbstmord gemacht und die Grossmutter ist höchst okkult Sachen gemacht. Dann haben wir das Zeug alles rausgeschossen, hat der Bauer totale Heilung erlebt. Und nachher die Tiere sind gesund geworden, dann hat man gesehen, am nächsten Tag, meine Kühe haben so viel Milch gegeben wie noch nie. Das bin ich gestern gesehen, es hat sich alles verändert, bei uns alles. Dann hat Rafa Predigten hören von mir, dann hat zum Beispiel, das war alles verstritten gewesen, die ganze Verwandtschaft, also brutal verstritten gewesen. Und nachher, ich habe einen mitgenommen, der Christian Salvisberg, der Pastor ist, Langnau, dass er dann weiterfahren mit ihnen. Dann hat er gesagt, eine Predigt von mir gehört über Vergehen. Dann hat er gesagt, Vergehen kann ich der Schwiegermutter nicht. Wir haben seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr, die hat uns dermassen verletzt, das kann ich nicht. Dann hat er die Predigt gehört, dann hat er gesagt, ich bin eine Stunde lang auf den Knien gewesen und gesagt, Gott, hilf mir zu vergehen, hilf mir zu vergehen, hilf mir zu vergehen. Dann hat er gesagt, nach einer Stunde ist plötzlich wie Jesus da gewesen und gesagt, jetzt geht's. Dann hat er gesagt, jetzt kann ich vergehen. Dann habe ich vergehen. Und die Frau war nicht rum, niemand war rum. Ich wusste, jetzt kann ich vergeben. Die Schwiegermutter, wenn ich das nächste Mal sehe, ich habe Frieden. Am nächsten Tag hat die Frau nachher dieser Mutter angerufen, nach 20 Jahren keinen Kontakt gehabt. Weil sie Geburtstag hatte, jetzt rufe ich wieder mal an. Dann hat sie angerufen und dann hat die bösartige Mutter so gut reagiert und gesagt, das ist ja schön, dass du mir zum Geburtstag gratulierst. Das freut mich jetzt. Gibst mir der Erwin auch noch gerade das Telefon? Und dann habe ich gedacht, was? Der Erwin hat das Telefon. Und der Erwin ist nach dem Telefon gegangen und hat gemerkt, dass da wie 20 Jahre nichts weg ist, völlig versöhnt. Nachher darauf du hast Schwost anrufen, die seit 30 Jahren keinen Kontakt mehr hatten. Und was da jetzt passiert ist, er hat gesehen, dass er die ganze Verwandtschaft zusammengebracht hat, weil ich auf dich neu war und um Vergebung gebeten und vergeben. Was, der erzählt mir jeden Tag Wunder. Und ihr Gil, der in der Schule ist gemobbt worden, massivst gemobbt ist worden und schlechte Noten kam. Jetzt ist das gerade ungefähr einen Monat her. Jetzt hat die Lehrerin gesagt, was ist mit diesem Bübi passiert? Jetzt hat er die besten Noten und wird nicht mehr gemobbt in der Schule. Und nachher, das Bübi ist so mit Gott unterwegs. Er ist ständig am Bibel lesen und ständig am Bett und mit Gott unterwegs. Und nachher hat eben, Erwin hat dann angeläutet, der Schwost oder der Tochter, und gesagt, du, der Bübel hat sich dermaßen verändert, der ist viel freier. Dann hat das Bübi Peppel gestüpft und gesagt, nicht freier, ganz frei. Und weißt du, diese Sachen erlebe ich Woche für Woche. Und weißt du, ich bin überzeugt, wir sind voll in diesem Erweckungsmodus drin. Ich könnte hier gerade erzählen, hier in der Region sind ja Leute zum Glauben gekommen, Bauernhöfe und so. Ich merke, Gott tut riesige Türen auf, die wir nicht denken. Jetzt, heute ist gerade einer gekommen aus dem Diemtigtal. Der ist dermassen abgelehnt worden von allen Seiten. Es ist ihm etwas passiert, wo er eigentlich nicht schuld ist. Aber das Zeug ist bis vor Bundesgericht gekommen, in der Zeitung gekommen. Und total Ablehnung bis am Bach runter. Wo er gesagt hat, mit dem Jesus konnte ich noch nie etwas anfangen. Aber ich merke, ich brauche Hilfe, sonst lehne ich nicht mehr das Leben. Und ich hat mich heute so berührt, wie der hat Jesus in sein Leben eingeladen und wie der Befreiung und Heilung erlebt. Und wie ist ein Diemtigtaler zum Glauben kommt, der ist der Herr schon am Wirken. Jetzt es gab mehrere. Und Zerlenbach ist jemand, der uns ist dazugefahren, der Autounfall hatte. Dann hat er dem gesagt, kann er helfen? Dann hat er den zu der Mutter geführt. Und dann hat die Mutter gesagt, bei uns ist der Teufel los. Dann bin ich dorthin gegangen, den Teufel anbinden. Als dann nicht mehr los ist, dann haben wir die zu Jesus führen. Jetzt sind unterdessen nur dort, durch die, sind 12 Leute zum Glauben gekommen, dort im Simmental. Und wie sie glauben? Wir sind jetzt in diesem Modus. Aber jetzt die zum Glauben finden, die kann ich nicht alle begleiten. Ich habe genug Leute, Kleingruppenleiter, die dann begleiten. Und weißt du, ich glaube an eine gewaltige Erweckung und es braucht jeder von euch. Und wir sind jetzt da drin, weil die Autorität und die Vollmacht ist dir gegeben. Das heisst also, wir in andere investieren, damit ihr das machen könnt. Ich habe jetzt gerade ein bisschen anyway, kommen wir zurück. Die Jüngerschaftsstruktur, die wir hier angefangen haben, kannst du mal das zeigen, das nächste Bild noch gerade. Ich habe gemerkt, wenn ich jüngerschaftlich arbeiten will, dann muss ich um mich herum Leiter haben, die wieder Leiter sind für andere. Und jetzt bei mir 12 Leiter in meiner Gruppe, obwohl der Moment ist der Moment 14. Und die alle zusammen haben wieder Kleingruppen. Und von denen haben die meisten auch wieder Kleingruppen, wir zum Teil bis in die 6. Generation. Das heisst, ich selber bin unter Leiterschaft und ich gebe das weiter, was ich empfange. Und sie geben das wieder weiter und geben das wieder weiter. Seitdem haben wir eigentlich kaum mehr eine Kleingruppenleiter aussteigt. Sondern seitdem ist das ständig am Wachsen. Und mein Ziel, wir sind 70 Kleingruppen, das ist viel zu wenig. Ich sehe, wir müssen unbedingt auf 100 Kleingruppen wachsen. Dass sich das multipliziert. Investiere jemand und dann das wieder weitergeben. Darum haben wir alle 14 Tage. Das eine Mal kannst du nehmen, das andere Mal kannst du weitergeben, wenn du Leiter bist. Und wenn du Empfänger bist, hast du alle 14 Tage. Und wir merken, diese Struktur hilft uns letztlich ständig in diesem Wachstum zu sein. Und jetzt 1. Thessaloniker 2,11, wo Paulus sagt, ihr wisst, wie ich mich um euch gekümmert habe. Wie ein Vater seiner Kinder habe ich jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt, ja beschworen, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Denn er beruft euch dazu, in seinem Reich zu leben und seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Schau, wenn wir in Menschen investieren, sie lieben. Schau, auch bei meinen Leitern. Es gibt manchmal Momente, wo ich merke, da müsste einer weiterkommen, der kommt nicht weiter. Und dann erwache ich in der Nacht und beuge meine Knie und rufe zu Gott und sage, bitte hilf ihm, dort zu wachsen. Oder hilf in dieser Familie, hilf in dieser Ehe. Und schau, wenn wir so leben, dann wissen wir auch, was beten. Und das Investment in meine Leiter, das sind heute meine besten Freunde, die ich über all die Jahre empfangen konnte. Und das hat mein Leben total verändert. Und jetzt im Apostelgeschichte 20, 31. Seid also wachsam. Denkt daran, dass ich 3 Jahre lang unermüdlich jeden von euch Tag und Nacht auf den rechten Weg gewiesen habe, manchmal sogar unter Tränen. Schau, wenn wir in Menschen investieren, gibt es manchmal, dass du Tränen hast. Dass Menschen weiterkommen. Und die Leute, die zum Glauben kommen, jetzt gerade zum Beispiel sind wir auf einem Bauernhof gewesen. Und nachher am Anfang haben wir gesagt, ob sie Jesus schon kennen. Dann hat die Frau gesagt, ja, sie kennen Jesus, da kommen wir immer vorbei und so, die rede mit dem und so. Und nachher haben wir gesagt, das ist ja schön. Aber ich habe schon dann gedacht, hat die echt den richtigen Jesus? Und der Mann hat Jesus eingeladen. Nehmen wir auf dem Bauernhof haben wir das Blut von Jesus gerühmt, dass es da Frieden reinkommt und so. Und jetzt ist die Pastorin, die dort an dem Ort ist, wo sie begleitet, hat mir jetzt gerade angerufen gestern und gesagt, die Frau hat gesagt, der Jesus, den sie habe, der sei hergegangen und das Blut wieder abgekratzt von dem Jesus, den mir erzählt. Dann habe ich gemerkt, aha. Und Jesus hat mich bewegt. Ich habe gesagt, ich will, dass die Frau den richtigen Jesus lernt kennen. Und wir waren heute Morgen als ältestes Team 35 auf den Knien und wir haben geweint vor Gott und gesagt, bitte offenbar der Bäuerin, dass sie den richtigen Jesus lernt kennen, weil der falsche Jesus macht alles kaputt. Wenn wir die Not sehen, die draußen ist bei so vielen Menschen, wenn wir das erkennen, dann bekommen wir ein Herz vor Barmherzigkeit und sagen, ich gebe alles, damit Menschen Jesus lernen kennen. Damit sie zu jünger werden und in die Nachfolge hineingeführt werden. Und jetzt noch ein kurz etwas, noch, wie ich selber habe geistliche Vaterschaft erlebt. Also mein geistlicher Vater, kannst du das nächste Bild noch? Ja genau, ist Werner Hofer, vielleicht hat jemand den noch kennt. Das war mein geistlicher Vater, das war Spiez, als ich hergekommen bin, der war pensionierter Pastor. Um dem sein geistlicher Vater ist Johann Wittmer, das war der Gründer von Bewegung Plus. Und wer die Bücher hat gelesen im Kampf gegen Satans Reich, der weiss, wie da gewaltige Wunder und Zeichen sind passiert. Diesmal die Bücher gerade wieder gelesen, denkt also, die Dimension, wie wir hier in der Schweiz noch erleben. Das sind so gewaltige Wunder. Und Werner hat beim Johann Wittmer gelernt und ich habe beim Werner gelernt. Und beim Werner gelernt, zu glauben. Es gibt kein Hindernis, das der Herr nicht wirken kann. Und ich habe so viele Befreiung erlebt auf Bauernhöfen, weil mich Werner hat angeleitet. Und ich glaube, wir brauchen wieder geistliche Väter und geistliche Mütter. Ich weiß noch hier, der Otto Jenser hat uns dann getraut. Das war mein grosses Vorbild. Und nachher ist noch zur gleichen Zeit ist der Pastor, der Graf Charlie. Gell? Der Graf Charlie. Du, der hat den Teufel austreiben, dass es für etwas ist. Vielleicht kennt jemand noch Graf Charlie. Ich weiß nicht mehr. Ja, geistlicher Papa war. Vollmächtiger Mann. Das ist ein Erbe, das ihr habt. Hier. Und weißt du, das Erbe muss jetzt wieder ausgelebt werden. Das gibt Menschen draußen, die leiden. Massiv. Und nicht das Erbe, das ein Charlie hatte. Nicht das Erbe im Glauben, weil Gott hat diese Gemeinde berufen, in dem Sinne zu leben. Und ich glaube, Gott hat viel mehr für euch. Viel mehr. Und ich glaube, hier gibt es eine riesen Ernte. Ich spüre es. Ich bin nicht vergeben hierher gekommen, sondern bei euch kann sagen, dass es jetzt losgeht. Es hat schon angefangen. Es geht los. Es braucht jeder hier. Jeder hier. Und jetzt bei mir, mein geistlicher Vater, kannst du das nächste Bild zeigen, ist der Bert Pretorius und von meinem Ort ist Charne, die sind von Südafrika. Und die gleichzeitig angefangen wie wir bei Null. Und die im Moment 40.000 Leute in der Kirche. Und von ihnen kann ich sehr vieles lernen an Jüngerschaft. Das gleiche Modell. Menschen zu Jesus führen und zu Jünger machen, die genau gleich festigen, trainieren, senden. Und ich habe ein Zoom-Meeting, jetzt bin ich gerade unten gsi bei ihm und er ist oft bei uns. Aber der fordert mich raus. Es ging um Markus. Seid ihr an der Schule? Seid ihr an der Universität? Seid ihr an der Gimmer? Es kann nicht sein, dass eure Leute in der Gimmer falsche Lehre mitbekommen von diesem Gender-Zeug. Das müsst ihr ändern. Das ändert niemand außer die Kirche. Die Kirche muss das ändern. An der Uni müsst ihr reingehen und sagen, das müssen wir ändern. Und ich denke, das interessiert mich jetzt nicht. Das darfst du nicht. Sondern die Zukunft der Schweiz besteht bei den Ausbildungen, bei den Schulen, Schülergebet. Was interessant ist, das MIP-Gebet, das ist sicher auf euch auch MIP-Gebet, die Schülergebet, oder die Elterngebet, gell, sind euch die Leute dabei. Weißt du was? Die grösste Dichte weltweit von diesen MIP-Gebet ist im Berner Oberland. Bei euch. Die grösste Dichte von den Bauerngebet ist hier im Berner Oberland. Ich weiß, wir sind hier weg ins Gebiet. Da ist schon mal der Berger durchgegangen. Es gab ein Buch gelesen vom Berger. Weißt du, was der für Wunder hat erlebt? Und weißt du, es kommt wieder. Machen wir noch eins. Ich tue die Spiezbauern, ich tue jetzt die Frutigenbauern. Wir bauen zusammen. Im Adelboden tun sie auch bauen. Wir tun alle zusammen bauen, im Kandersteg auch bauen. Wir wollen das Oberland für Jesus gewinnen. Wir wollen es nicht zulassen, dass der Teufel da etwas nicht ausnimmt. Versteht ihr, was ich meine? Wir wollen die Wucht wieder von dem Reich von Gott. Wir sind nicht zufrieden, so ein bisschen in den Gottesdienst kommen und nachher geht es wieder vorbei. Sondern wir wollen sehen, wie Menschen geheilt werden, Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören. Klar, wir haben auch Leute, die nicht geheilt werden. Wir haben auch jemanden, der Covid hat. Ein junger Familienvater von 4 Kindern, der seit 2 Jahren nicht arbeiten kann und daheim ist ganz, ganz schlimm. Und wir beten noch fast, das ist auch nicht passiert. Aber wisst ihr, was ich meine? Wir lassen uns nicht von dem hindern. Wir beten gleich für die Kranken. Auch wenn es nicht immer passiert. Wir gehen gleich daran her. Und ich hoffe, ihr spürt etwas vom Heiligen Geist. Ich bin hergekommen, um zu sagen, hier Frutigen ist Erweckungsort. Hier ist Erweckungsort bei euch. Und ich glaube an geistliche Vaterschaft. Der geistliche Vater von meinem Mentor, Bert Pretorius, ist der Castellanos. Du kannst das nächste Bild zeigen. Links und dem sein geistlicher Vater war der Yonki Cho. Und das sind geistliche Väter. Aber ich rede auch geistliche Väter. Es spielt keine Rolle, wer es war. Und wir das Erbe nehmen. Wir das Erbe nehmen vom Glauben. Da haben geistliche Väter und Mütter ihre Knie gebeugt hier. Jetzt habe ich heute Nachmittag einen getroffen, der gerade frisch bei uns in die Kirche kommt. Er war in der EMK zu euch, der ist zugegangen, ist zu uns gekommen. Jetzt hat er gesagt, weisst, ich bete schon lange für das euch, aber da kommt niemand zum Glauben. Dann sage ich, weisst was? Gerade vor 2 Stunden habe ich einen von euch zu Jesus geführt. Dann sagt er, was? Dann sagt er, ja, der und der und der. Ich glaube es ja nicht. Dann sagt er, weisst du, warum das passiert ist? Weil du hast gebetet. Hier haben Leute gebetet. Vielleicht tust du sie nicht zu Jesus führen, aber sonst jemand. Und wir bauen zusammen. Der betet, der, ich bin halt Evangelist. Mir ist normal, dass Leute zu Jesus führen. Aber weißt du, das ist das Einfachste. Menschen zu Jesus führen ist das Einfachste. Aber beten, das ist hard work. Ihr habt die harte Arbeit gemacht hier. Hier sind geistliche Väter, geistliche Mütter. Hier sind Leute, die euch neu beugt. Und wenn wir heute Abend könnten sagen, schau, wir bleiben nicht nur einfach so hier, ein bisschen killen, sondern da sind Menschen draußen, in die wollen wir investieren. Und die kommen zum Glauben und werden eine riesige Ernte ziehen. Wir werden eine riesige Ernte ziehen. Und jetzt machen wir eine Zeit, wo wir einfach vor den Gott kommen. Und wir sagen, Herr, wir wollen nochmal Erweckung sehen. Wir wollen es nochmal sehen. Wir wollen uns nicht mit Halbzufrieden geben. Und wir schon auch zu kämpfen für das Wunder passieren, das Heilige passieren. Das ganz normal ist. Der Vordersonntag ist bei uns jemand in die Kirche gekommen, das erste Mal. Und hat jemand prophetisch Eindruck gehabt, dass jemand ist mit einem Krebsknoten unter der Schulter. Dann hat sie gesagt, das habe ich, müsste am Montag operieren. Dann ist sie für sich gebeten, im Ministerium. Und hat ein junges Girl von uns, ein Teenager, hat für sie gebeten. Sofort ist der Knoten verschwunden, ist am Montag ins Spital gegangen, gesagt, das ist nichts mehr um. Weißt du, das ist das Normale. Auch hier. Überall der gleiche Gott. Und ich glaube, dass es normal ist, dass Menschen geheilt werden, befreit werden. Ich hoffe, ihr spürt etwas von dieser Wucht, von diesem Gott. Und wenn wir heute Abend könnten, ich weiß nicht, ob es für euch möglich ist, uns sich neu beugen vor diesem Gott und sagen, wir wollen nochmal das Original von der Apostelgeschichte. Wir wollen nochmal das sehen. Hier im Oberland. Wir werden die Hölle plündern oder den Himmel bevölkern. Hier ist der Bibelbild von der Schweiz. Hier ist der Ort, wo es die vielsten Christen hat. Aber weißt du was? Wir wollen nicht 20-30%, sondern 100%. Wir haben noch mal gesehen, wie in den Häusern gebetet wird. Das Lobpreisteam könnte vorkommen und ich weiß nicht, ob wir einen Moment könnten, wie auf die Knie gehen, einfach könnten sagen, vielleicht ist es für euch schwierig, aber sage Jesus, wir wollen unsere Knie noch mal beugen und wir wollen hier im Oberland noch mal sehen. Eine riesige Erde. Und wir haben noch mal gesehen, wir investieren in Menschen. Ich weiß nicht, ob es für euch möglich wäre, am Anfang einfach einmal zu sagen, Jesus, wir warten alles von dir. Herr Jesus, wir beugen uns nicht vor dem heiligen Gott und wir bekennen einfach einmal mehr, wir können es nicht. Herr, und hier ist die Heimatkille von meiner Frau. Hier ist die Kille, die Erweckung erlebt schon. Hier ist die Kirche, wo sich menschlich neu gebeugt. Das ist die Kirche, wo immer wieder Leute zum Glauben kommen. Aber Herr, es hat viel Frutiger, die in ihrem Herzen noch einen Widerstand haben gegen dich. Das tut uns leid und wir tun hier stellvertretend Buße. Herr, vergib die Schuld. Vergib dort, wo wir falsch gehandelt. Aber vergib auch ihnen, wo sie einen Widerstand haben. Und wir sagen, heute wird der Widerstand gebrochen. Im Namen Jesu. Wir sagen, in der geistigen Welt gibt es heute einen Durchbruch. Wir bitten um Vergebung, die mir gefällt. Und wir bitten um Vergebung stellvertretend für sie, die sie einen Widerstand haben gegen die Frommen. Den brechen wir heute im Namen Jesus. Teufel, du musst sie loslassen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen die Macht der Finsternis. Und wir sagen, Teufel, du musst die Menschen loslassen. Gib her, du die gefangen hältst. Die gehören nicht dir, sie gehören zu Gott. Er hat den ersten Anspruch. Und Jesus, wir flehen dich an, erbarm dich nochmal über den Frutigen. Erbarm dich nochmal hier über dem Oberland, über dem Kandersteg, über dem Adelboden. Herr, ich sehe es schon hier. Hier werden sie zwei Gottesdienste müssen haben. Drei Gottesdienste müssen haben. Sonntag für Sonntag kommen Leute zum Glauben. Herr, ich glaube es, ich sehe es. Ich sehe es, wie es kommt. Herr, weil du Menschen rettest und weil du dir liebe Menschen ziehst. Der Paulus sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Gott unseres Herrn Jesus Christus, dem Vater der Herrlichkeit, dass er uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe an Kraft zuzunehmen am inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne. Dass wir in Liebe gegründet und gefestigt sind. Dass wir mit allen Heiligen zu begreifen vermögen, welches die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe sei. Dass ihr die Liebe Christi erkennt, durch alle Erkenntnis weiter betrifft. Auf dass wir mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Dem aber, der weit mehr zu tun vermag, also bitten und verstehen, nach der Kraft in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Herr, es wird passieren, dass Sonntag für Sonntag, Woche für Woche, hier in Frutigen, Leute zum Glauben finden. Und jetzt ist Zeit. Es wird nächsten Sonntag schon anfangen. Schon nächsten Sonntag. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für die Gemeinde. Ich danke dir für die Glaubensleute. Für die Glaubensväter, Glaubensmütter. So edle Leute, Herr. Du hast so viel Kostbares hineingelegt. Und jetzt geht's los, Herr. Merci vielmals. Herr, hier werden Blinde sehen werden. Hier werden Lahme gehend werden. Ihr werdet Taube hörend werden. Ihr werdet krebskrank gesund werden. Halleluja. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Er ist ein Überwinder und das ist Jesus, der Sohn Gottes. Und er ist der Herr von dieser Kirche. Halleluja. Er ist der Herr von dieser Kirche. Jetzt wollen wir in dem Innen Gott anbeten. Und vielleicht, wenn du noch gebeten willst, kannst du eine hintere Ecke gehen oder können wir Gott anbeten. Es sind Fürbitter auch hinten. Vielleicht denkst du, er hat mich vielleicht auch verletzt oder enttäuscht, spielt keine Rolle. Schau, wir brauchen alle Jesus. Es gibt keine besseren und schlechteren. Wir sind alle auf der gleichen Ebene. Wir sind alle so bedürftig für den Jesus. Er allein ist es. Nicht wir. Nur er.